Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Wutbürger, Antidemokrat, Nazi. Das ist eine Auswahl von Begriffen, mit denen die Wähler der AfD immer wieder von Politikern und Leitmedien bezeichnet werden. Und die Beschimpfung von Wählern der Alternative für Deutschland ist im Trend, wie die politischen Reaktionen auf die Landratswahl in Sonneberg wieder einmal gezeigt haben. Dort hat am Sonntag erstmals ein AfD-Politiker in einer Stichwahl die absolute Mehrheit erreicht. Packt die Schlagwortkeulen wieder ein, sagt der Psychotherapeut und Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Marz, mit dem ich jetzt über die öffentliche Debatte sprechen möchte. Schönen guten Tag, Herr Marz.
Hallo, ich grüße Sie. Ja, guten Tag.
Herr Marz, die Bild-Zeitung, die titelte gestern zur Wutwahl in Sonneberg. Die Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur, die riefen gestern zur Verteidigung der Demokratie auf. Demnach sind AfD-Wähler ja undemokratisch. Wie bewerten Sie denn die öffentlichen Reaktionen auf den AfD-Wahlsieg?
Naja, das ist natürlich bitter tragisch. Es ist gerade ein Zeichen für die Schwäche der Demokratie. Also das, was aufgerufen wird, rettet die Demokratie, wäre doch der beste, der richtigste Weg, wenn man alle kritischen Stimmen, auch oppositionelle Parteien oder Gegner des Mainstreams, der Regierungsnarrative, wenn man die zu Wort kommen ließe, wenn man sie nicht diffamiert, wenn man sie nicht ausgrenzt. Also so habe ich immer Demokratie verstanden, dass man über alle unterschiedlichen Positionen einen ehrlichen Austausch pflegt, Argumente austauscht. Und das, was jetzt geschieht, ist für mich das Gegenteil einer guten Demokratie. Also man verlässt im Grunde genommen basale Notwendigkeiten der demokratischen Auseinandersetzung, wenn man so gegen einen politischen Gegner vorgeht.
Seit Jahren schon erleben wir ein politisches und mediales Framing, das Kritiker der Regierungspolitik verunglimpft, ob jetzt während der Flüchtlingskrise, der Corona-Zeit, zum Klimawandel oder eben bei den AfD-Wählern. Ist das ein Phänomen unserer Zeit oder gab es das früher auch schon so?
Es wird es schon immer gegeben haben, zu allen Zeiten. Aber was wir jetzt beobachten, sind Zeichen der Krise der Gesellschaft. Also die bisherige Gesellschaft, eine finanzkapitalistische Normopathie, wie ich das bezeichne. Mit Normopathie verstehe ich eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, wo das Pathische, das Gestörte für normal gehalten wird, nur weil eine Mehrheit in einer ähnlichen Richtung denkt und handelt. Und in dieser Normopathie finden wir uns, ich würde fast fürchten, am Ende dieser Gesellschaftsepoche. Denn die Krisen, die jetzt aufscheinen, also sei es die Umwelt, sei es die Finanzfragen, sei es die Energiefragen, die Migrationsprobleme, all das wird nicht mehr ausreichend, beruhigend, befriedigend gelöst. Das erzeugt berechtigten Protest. Und diesen Protest dann gleich wieder zu diffamieren, als seien das Wutbürger, also Aggression oder Empörung, ist bei einer solchen politischen Lage, die nicht mehr deutlich macht, dass diese Probleme gelöst werden, berechtigt und notwendig. Und deshalb wird mit der Abwertung der Kritiker alles nur noch schlimmer gemacht. Man müsste sich wirklich der demokratischen Grundregeln besinnen und sich mit allen Kritikern hinsetzen, austauschen, Argumente bewegen und sich nicht anfeinden.
Sie hatten im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik Merkels bereits im Jahr 2016 geschrieben, Deutschland hat ein Narzissmusproblem. Was meinen Sie damit?
Naja, für mich ist eine narzisstische Störung eine Entwicklungsstörung des Menschen, die leider heutzutage sehr häufig ist. Und zwar hat das damit zu tun, dass Kinder nicht mehr ausreichend um ihrer selbst willen angenommen, bestätigt, verstanden, letztlich geliebt werden, sodass sehr viele Kinder am Anfang ihres Lebens verunsichert sind, sich nicht angenommen, nicht bestätigt, nicht verstanden, letztlich also nicht geliebt fühlen. Und das macht eine narzisstische Schädigung. Eine narzisstische Schädigung bedeutet, der Mensch bleibt unsicher, hat keine sichere Identität, bleibt in seinem Gefühl oft minderwertig und versucht dieses zu kompensieren. Die Kinder können noch nicht verstehen, dass es die Eltern sind, die im Moment nicht bereit oder in der Lage sind, das Kind entsprechend zu bestätigen. Also fängt es an, sich Mühe zu geben, den Eltern zu gefallen, also Leistungen zu bringen und so weiter. Damit kann man Anerkennung bekommen, aber eben keine Liebe. Und wenn dieses Phänomen, und das beobachte ich so aus meiner Arbeit, ein Massenphänomen ist in der Gesellschaft, dass sehr, sehr viele Menschen in ihrer Kindheit eine narzisstische Störung entwickeln müssen aufgrund dieser Situation, vor allen Dingen auch durch eine zu frühe Krippenerziehung, also eine zu frühe Trennung zwischen Mutter und Kind, entsteht eben eine Gesellschaft, die von diesen narzisstisch gestörten Menschen geprägt ist. Und dazu passt im Grunde genommen das Finanzkapitalistische, also eine Gesellschaft, die immer mehr will, die keine Grenzen mehr kennt, die süchtig wird, immer höher, weiter und in einem Konkurrenzkampf das Menschliche verliert. Das sind alles narzisstische Themen, also so wie der Einzelne nur an sich denkt und kein Gefühl mehr hat für die anderen, so ist dann eine ganze Gesellschaft immer bedacht zu siegen, immer besser zu werden. Und dazu braucht es eben Gegner, braucht es Verlierer. Diese Situation, die wir jetzt haben, dass also Kritiker der Politik abgewertet werden, ist ein narzisstisches Thema. Das heißt, alle die, die etwas in Frage stellen, also eine politische Entwicklung in Frage stellen, sind eine Bedrohung für diese narzisstische Thematik und die müssen deshalb eben auch schlecht gemacht werden, abgewertet werden, diffamiert werden. Und diese Situation halte ich eben für ein Symptom der Krise dieser unserer narzisstischen Normopathie.
Also könnte man überspitzt sagen, die ungeliebten Kinder von damals sind die Regierungspolitiker von heute?
So kann man es sagen. Also ich bin zutiefst überzeugt, nach allem, was ich selbst beobachte und auch aus meiner Arbeit kenne, dass die Menschen, die an die Macht kommen, fast eine narzisstische Problematik haben müssen. Sonst kämen sie nicht an die Macht. Denn heute kommt man ja an die Macht, indem man sich eben emporarbeitet und das nicht immer mit lauteren Mitteln. Also man konkurriert, man diffamiert, man intrigiert, man wird nach politischer Opportunität oder nach oben befördert, wer sich am besten dann einer bestimmten Linie beugt und anpasst und so weiter. Also man kann davon ausgehen, dass wer heute politisch an die Macht kommt, mit Sicherheit eine narzisstische Problematik hat. Sonst käme er nicht an die Macht. Und das Gegenteil von einer narzisstischen Problematik wäre ja zum Beispiel gegenüber einer Partei wie die AfD oder jetzt die ersten Erfolge, dass da ein Landrat gewählt wird, also nicht in Ohnmacht zu fallen und zu schimpfen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Also was sind die Gründe? Kritisieren die Menschen, die so wählen? Was sind im Grunde genommen die Themen, die die Mehrheit nicht wissen will, die jetzt so aufschreit? Und das genau kann der Narzisst in der Regel nicht. Der sieht nur sich, nur seine Meinung, die er immer auch überhöht. Also das Größenwahnsinnige ist ja am Ende die Tendenz einer narzisstischen Entwicklung, die auch immer einhergeht mit der Abwertung anderer, indem man sich selbst immer für besser hält als alle anderen, müssen die anderen auch abgewertet, müssen schlecht geredet werden. Damit in der Relation wächst dann schon das Gefühl, ich bin doch der Größte und der Beste. Also die Situation, die wir im Moment vorfinden, halte ich für eine wirklich existenzielle Krise dieser unserer gesellschaftlichen Fehlentwicklung.
Wie halten es denn diese narzisstischen Persönlichkeiten mit der Ehrlichkeit? Es gibt ja immer wieder den Vorwurf in der Bevölkerung von politikverdrossenen Menschen, die da oben sagen uns gar nicht die Wahrheit. Wie hält es der Narzisst? Sagt er durchaus die Wahrheit, weil er glaubt, dass es die Wahrheit ist, oder verdreht er sie auch gerne?
Also ein Narzisst kann nicht wirklich die Wahrheit sagen. Er wird immer nur das sagen oder für wahr halten, was seiner Stabilisierung, seiner Anerkennung, seiner Erhöhung dient. Eine objektive Sicht gibt es dann gar nicht mehr, sondern es wird eben durch den subjektiven Filter des Selbstwertes, der Selbstunsicherheit, dann muss man also immer etwas so darstellen, dass man das Gefühl hat, also das ist in Ordnung, ich habe das gut gemacht, ich habe das richtig gemacht. Und das führt auch dazu, dass man dann die Realitäten auch verzerrt, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, was man Schlechtes gemacht hat oder was nicht gelungen ist. Das kann der Narzisst nicht. Ein Narzisst ist nicht in der Lage zu sagen, oh, das tut mir leid, da habe ich mich geirrt, das habe ich falsch gemacht, das muss ich korrigieren, weil mit diesem Eingeständnis ja im Grunde genommen die ganze Persönlichkeitsstruktur in Frage gestellt wird, die man ja aufgebaut hat, um die frühe Selbstwertproblematik zu stabilisieren, dann ist man eben in Leistung gegangen, hat an die Macht gestrebt, will äußeren Erfolg haben, was man innerlich nicht, was nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund entsteht dann im Grunde genommen die Unfähigkeit, halbwegs objektiv zu sein und eben auch zuzugeben, dass man dies oder jenes falsch gemacht hat.
Auf der anderen Seite, gegenüber von den narzisstischen Politikern, da steht ja der sogenannte Wutbürger. Sie haben es gerade schon durchklingen lassen. Wut kann auch etwas Positives sein. Können Sie das noch einmal ausführen?
Naja, für mich ist fast in jedem Menschen etwas an Gefühlen aufgestaut. Ich habe das ja mal ausführlich auch in einem Buch mit der Gefühlsstau beschrieben. Und das meint, dass Kinder, ich gehe immer eben von den Ursprüngen einer Entwicklungsproblematik aus, und die entsteht eben in der Kindheit. Wenn also Kinder schlecht behandelt werden, nicht bestätigt oder sogar gekränkt, verletzt werden und so weiter, entwickeln sie natürlich berechtigt Empörung und Wut, aber die darf in aller Regel ja das Kind auch gar nicht äußern, dann wird es nochmal zusätzlich bestraft. Und so entwickeln viele Menschen etwas, was ich als Gefühlsstau bezeichne. Also man kann nicht entscheiden zu fühlen oder nicht, man kann nur Gefühle ausdrücken oder unterdrücken. Und wenn man dazu erzogen wird, dann berechtigte Empörungs-, Aggressionsgefühle wegen schlechter Behandlung, wegen Traumatisierung zu unterdrücken, entsteht eben ein Gefühlsstau, der im Laufe der Zeit den Menschen krank macht. Das ist eine der Quellen für psychosomatische Symptome oder auch psychische Probleme und Konflikte. Oder wenn man natürlich die Krankheit nicht möchte aus dem Gefühlsstau, aus dem inneren Stress, dann werden Menschen, wie ich sage, auch böse. Also der Gefühlsstau macht krank oder böse. Böse im Sinne von, dass man jetzt Situationen sucht oder Menschen sucht, an denen man sich abreagieren kann. Die Tragik ist, dass das häufig dann auch Menschen sind, die mit der eigenen inneren Problematik gar nichts zu tun haben. Das kann ein Partner sein, eine Partnerin. Ich kenne viele Partnerschaften, die häufig im Streit liegen und dennoch zusammenhalten. Und zwar aus dem Grund, weil der jeweilig andere Fehler macht oder Eigenschaften hat, über die man sich ärgert. Und so kann man ständig etwas aus seinem Gefühlsstau austragen. Und in der Gesellschaft ist es genauso. Der Konkurrenzkampf oder die Parteien. Jede Partei sagt ja von sich, ah, wir sind großartig, wir sind die Besten. Und gleichzeitig, und die anderen sind schlechter oder sogar ganz böse, wie jetzt die AfD. Na, da fließt also auch kollektiv etwas von aufgestauter Empörung hinein. Das heißt, die eigentlichen Wutbürger, wenn man so will, sind jetzt unsere Politiker, die sich empören, dass Menschen anders wählen. Dort fließt doch auch erhebliche Aggression ab, dass jemand, der Kritiker ist, sofort ein Nazi ist, ein Esoteriker oder ein Verschwörungstheoretiker und so weiter. Das sind alles ja Symptome einer aufgestauten Aggressivität. Wenn man Protestler zum Wutbürger macht, also ich habe an solchen Protesten teilgenommen. Ja, da wird manches skandiert oder plakatiert oder so. Aber ich habe an keiner Wutdemonstration in dem Sinne teilgenommen, dass das also wirklich jetzt aggressive Ausfälle gewesen wären. Das wird eben, dann fließt dann eben ab. Die Krise, die Unsicherheit auch derjenigen, die an der Macht sind, die das zu verantworten haben, was in Deutschland eben praktisch in die Brüche geht und immer schwieriger wird, das wird dann im Grunde genommen gegen die Kritiker gewendet, die eine kritische Stimme erheben und sich da bemerkbar machen.
Der eigentliche Wutbürger sitzt also in der Regierung. Eine Einschätzung war das von dem Psychotherapeuten und Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Marz. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, ja.